This is the rhythm of the night.
Das ist kein Songcontest-Song. Wie kommt, was soll das jetzt?
Corona, Schatzi, Corona, die 90er.
Ja, stimmt, stimmt. Ich habe aber eh schon so eine Angst, dass ich nicht nach Rotterdam fahren kann oder nicht in der Halle stehen kann. Lies mich nicht an!
Merci, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus München.
Jawohl, mir gegenüber sitzt Alkis Vlasakakis.
Und mein Vis-à-vis ist Markus Schröder.
Und das Thema heute ist ein bisschen Ralf. 25 Mal Song Contest. Wer könnte da Gast sein? Nachdenk, Nachdenk, Grübel, Grübel.
Du kommst eh nicht drauf.
Ich komme nicht drauf. Ja, es ist der 9. März, Vormittag. Wir zeichnen gerade auf und es fehlen noch ein paar Songs. Aber wir sind ja eigentlich fast komplett. Das Line-up ist im Grunde schon da.
Alle Sänger sind schon da, alle Künstlerinnen und Künstler sind, die Namen haben wir.
Ne? Die Namen haben wir, manche genau. Songs fehlen uns noch. Es fehlen noch Aserbaidschan,
Malta,
Russland
und das schöne kleine San Marino.
Das werden wir ja heute noch erfahren. Russland nämlich, ich glaube, alle auch vier
müssen
heute.
Ja,
die müssen heute raus. Am meisten gespannt bin ich auf Russland. Ich glaube, das wird ein Riesending.
Ja, die Gruppe heißt der Little Big. Und sie sind ja mit dem Big Dick dann auch bekannt geworden.
Ja, und ich glaube, das wird lustig.
Ja. Wir lassen uns überraschen.
Vielleicht fahren wir ja doch nach Sochi. Dann gibt es ja noch ein paar Versionen und Revamps. Also wir wissen von Armenien, Albanien, Italien und Tschechische Republik, dass sie noch neu aufnehmen bzw. neu aufnehmen müssen.
Weil Italien, glaube ich, zu lang ist. Ne?
Wie immer. Ja, aber wir wollen ja eigentlich natürlich über unsere drei Dachländer reden.
Genau.
Ganz kurz, Alkis, was sagst du zu Deutschland?
Ich finde das eine wunderbare Geschichte. Also der wird das rocken, das Ding. Das ist eine schöne Nummer. Es ist natürlich ein bisschen Österreich, bulgarische Hilfe dahinter. Das finde ich nicht so schlecht.
Boris Milanov schlägt wieder zu.
Genau, aber es ist insgesamt eine runde Nummer. Es wird, glaube ich, ganz gut abschneiden.
Diesmal. Ja, der Ben Dolic gefällt mir auch ganz gut. Mir gefällt der Song unfassbar gut. Er hat für mich einen riesen Nachteil.
Welchen?
Ich höre ihn, finde ihn klasse.
Und dann ist er weg.
Und dann ist der Song weg.
Na, das geht mir nicht so.
Ja, hört mal bei ESC Schnack rein. Die haben sehr lange und ausführlich über diesen Song auch gesprochen, diskutiert. Sehr spannend, wie ich fand, auch über diese Vorentscheidung und wie das gelaufen ist mit der Show. Darüber könnte man nämlich tatsächlich stundenlang reden.
Ja, das war nicht ganz so geglückt. Allerdings, wie gesagt, die Auswahl ist gut und das sollte man in Erinnerung behalten.
Ja, und dann, Alkis, wie gefällt dir die Schweiz?
Mir tun die hohen Töne ein bisschen weh, die der junge Mann da von sich gibt. Es ist ein schönes Lied, aber es ist in einer Herrentonlage, die mir nicht ganz taugt.
Ich sag dir ganz ehrlich, mir gefällt das unfassbar gut. Ich habe Guillaume's Tears, wie er so schön auch heißt. Also allein der Name ist ja schon schön. Ist noch nicht so schön wie We All Poop, aber Répondez-moi gefällt mir wirklich gut. Mir geht das ja mittlerweile auf die Nerven. Mir gehen ja die ganzen Foren während des Eurovision Song Contest Vorausscheidungssaison auf die Nerven, wenn dann alle wieder ihre Shitstorms und ihre Frustrationen ablassen, nur weil irgendeine Diva in Schweden nicht gewonnen hat oder so. In dem Fall war das, wie hieß sie nochmal, Dotte, genau. Wie ist es so schön? Die Dotte ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Die haben dann wirklich einen Shitstorm losgelassen, weil hat das Publikum sie auch auf der zweiten Stelle gehabt, ja, und weil sie auf die österreichische Jury losgegangen sind. Und dann, was auch so eine typische Erscheinung während der Seasons ist, ich mag keine Balladen.
Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Wir mögen ja Balladen, wir mögen auch Abtemponummern, aber manche Jahre haben einfach so einen Overkill an Balladen.
Das stimmt schon, aber es gibt bei Balladen gibt es gute und schlechte aus.
Es gibt Balladen und Balladen.
Genau. Ich meine, es gibt Arcade, oder?
Ja.
Und dann gibt es so ein Schmonzes wie dieses Jahr aus Finnland.
Ja. Oh, Jesus. Also der fast gesamte skandinavische Raum ist ja heuer nicht so gut.
Ja, außer Island. Ne? Aber gut, Island ist nicht Skandinavien. Ja,
und Finnland Schweden ist ein bisschen unter, also die verkaufen sich ein bisschen unter Wert.
Du meinst Nordeuropa, Schatzi? Es gibt einen Unterschied zwischen Skandinavien und Nordeuropa.
Nein, nein. Litauen liegt ja zum Beispiel auch in Nordeuropa. Das sind ja sehr großartig.
Estland wiederum hat ja eine kulturelle Affinität zu Finnland. Nein, Skandinavien sind ja Norwegen, Schweden, Dänemark.
Genau.
Und Finnland und Island sind dann gemeinsam in Nordeuropa.
Finnland ist jetzt, naja, gut, whatever.
Ja. Egal, Schweiz.
Oh ja. Aber mit Einschränkungen.
Nein, ich wollte sagen, es gibt Balladen und die funktionieren einfach, sie berühren mich. Mhm. Und wenn sie berühren, Berührung ist ja überhaupt der Schlüssel beim Eurovision Song Contest. Du musst ja die Leute berühren, sonst ruft keiner für dich an.
Und Melancholie.
Ja, und ich finde, die Schweiz und die Niederlande haben das in diesem Jahr drauf. Mhm. Muss man einfach sagen. Finde ich die zwei tolle Songs, obwohl ich noch immer vom Gefühl her glaube, dass Island und Litauen sich den Sieg untereinander
ausmachen. Und ich glaube, dieses Gefühl teilen einige Millionen Menschen.
Ja, so ist es.
Ja.
Dann.
Abtempo Österreich. Ja. Du hast ja schon ausführlich darüber berichtet bei der Songpräsentation. Ich war ja leider nicht da und ich finde es wirklich ausgezeichnet. Also die Fassung, die jetzt veröffentlicht worden ist, ist knackig. Das geht rein und ich bin mir sicher, also Finale ist locker drin und ich hoffe, dass wir sehr weit oben auf der linken Hälfte des Scoreboards
Schauen wir mal. Ja. Im Grunde ja, Vincent Bueno, ein Vertreter von vielen anderen Vertreterinnen und Vertretern. Wir haben, und das finde ich eigentlich sehr schön in diesem Jahr, nicht nur weiße Europäer und Europäerinnen auf der Bühne sozusagen.
Dass in Europa, also bei Eurovision eigentlich die Sängerinnen und Sänger quer durch Europa quasi gekarrt werden, um für das jeweils andere Land anzutreten, ist jetzt nichts Neues. Dass jetzt wirklich eine bunte Mischung von Europäern und Europäerinnen auf der Bühne stehen, wunderbar.
Cecilia Romblay als ja. Host, Benny Christo aus der Tschechischen Republik.
Eden Alen aus Israel.
Destiny Chukunere aus Malta.
Osenica Marino.
The Mamas aus Schweden.
Oh ja, die Mamas. Jean-Gu McCroy, das kannst du besser aussprechen.
Jean-Gu McCroy aus den Niederlanden.
Okay. Und Montaigne aus Australien, die mit malaysischer Hintergrund ist, glaube ich.
Ja, halb malaysisch und halb australisch, soweit ich weiß.
Ja. Und natürlich Vincent Bueno, der aus dessen Eltern aus den Philippinen stammen.
Aber ich schlage vor, wir fahren jetzt nach München.
Bitte.
Alkis, wir haben einen Gast.
Wir sind hier in München bei Ralf Siegel und wir freuen uns beide, glaube ich, sehr. Meine erste Frage ist natürlich, 25 Mal beim Song Contest. 24 Mal als Komponist, einmal als Produzent, wenn ich das richtig...
Nein, 25 Mal als Komponist.
Okay. Ah, okay. Okay.
25 Mal als Komponist.
Und wenn wir das gleich auf Wikipedia...
Freue ich mich, dass ihr hier seid, der lange Weg. Aus Wien nehme ich an, ihr kommt aus Wien, ja?
Ja.
Ach, eine meiner Lieblingsstädte, ich liebe Wien. Aber mein ganzes Leben lang hat mich mit Wien verbunden. Meine ersten Lieder als 14-Jähriger habe ich schon geschrieben fürs Grinzing, Herr Ober, ein Glaserl und eine Kurzflasche Wein oder... Der alte Stammgast oder an der Donau hängt der Himmel voller Geigen.
Also auch Text oder nur die Musik damals?
Nein, damals habe ich nur die Musik geschrieben. Mhm. Einen der Texte hat mein Vater geschrieben und die anderen Texte hat den Gigi Helga geschrieben, eine Freundin meines Vaters. Mhm. Die war Textdichterin und ich habe mich sehr früh an Textdichter, mein Herz gehängt, weil für mich war immer das Wort wichtiger als die Musik, als die Melodie. Das Wichtigste ist überhaupt immer wieder die Aussage, ja. Und das war eigentlich auch so im Begriff meiner dankbar, Gott sei Dank, schönen großen Karriere, weil ich immer Texte ausgesucht habe. Und das Wiener Lied steht ja auch als Text. Ne? Wien, Wien, nur du allein. Ja. Es muss ja der Text sein. Ja. Du kannst mich schön am... Whatever, passt gar nichts. Also die Aussage ist das Wichtigste.
25 Mal Song Contest. Warum tut man sich denn das an?
Also sowas tut man sich nicht an. Sondern das ist ein Teil meines Lebens geworden, weil ich natürlich mein ersten Schlagerfestival gemacht habe. Da war ich gerade 20 Jahre mit Mary Rose. Ich will sie nicht älter machen, als sie ist, aber da wurden wir Letzter. Ja. Und dann kam irgendwann der Eurovisionswettbewerb. Mein Vater hat sich auch dort beteiligt, hat einmal
ein Lied mit Telefon
geschrieben. Und so war irgendwo mit Margot Hilscher das Thema Eurovision ab und zu ein Thema, aber eigentlich gar nicht das Hauptthema, weil ich fing erst mal an beim Grand Prix Eurovision mit Luxemburg, der Producer, mit Miguel Rios, Sonnenschein und Regenbogen. Und da haben wir den ersten Platz gemacht und so war plötzlich ein Kontakt mit Luxemburg da. Und 1974 bot ich dann Luxemburg Iron Shear an. Und ja, das war der erste, wie gesagt, Kontakt. Und die sagten, na gut, dann fährt halt eine Engländerin mit französischem Accent nach Brighton. Und da machten wir den vierten Platz. Und da habe ich gesagt, was, aber Erster, ich Vierter, das kann ich besser. Und so fing eigentlich der ganze Quatsch an. Und dann hängt man natürlich an dieser Situation, dass man im Unterschied zu Deutschland, wo ein paar Sender irgendwo dein Lied spielen oder im Erfolgsfall dann mehr, wenn die ganze Welt zuhört, was man sich in seinem Zimmer oder in seinem Studio ausgedacht hat. Das ist eigentlich der, ja, der Antrieb, dass eben die ganze Welt diesen Song hört, den man sich allein im Zimmer mit seinem Textdichter oder seinem Künstler zusammengebastelt hat. Und das ist einfach fantastisch. Ja.
Als ich mich für dieses Gespräch vorbereitet habe, wollte ich natürlich über den Vater zu sprechen kommen. Und dann habe ich mir diese gesamte Ahnenreihe der Siegel sozusagen angeschaut. Weil dann bin ich auf ganz viele Sachen drauf gekommen.
Das fängt schon mal mit dem Großvater an.
Na, mit der Mutter, die ist Operettensängerin gewesen.
Nein, das fängt schon mit dem Großvater an. Ja? Mein Großvater Rudolf war Siegel. Generalmusikdirektor in Krefeld. Was für ein schweres Wort. Aber hatte eine ganz, ganz, ganz starke Persönlichkeit und war Opernkomponist, war Dirigent und eben, wie gesagt, Generalmusikdirektor.
In Krefeld, glaube ich.
Ne? In Krefeld, das ist ungefähr so wie in den letzten Jahren. Früher leider ist er nicht mehr auf dieser Erde. Everding, ja, August Everding, ja. Das sind die großen Persönlichkeiten. Und das war mein Großvater, nicht?
Ja, und dann habe ich weiter recherchiert.
Naja, und der setzte dann vier Kinder in die Welt. Ja. Und einer war mein Papa davon. Mein Großvater fuhr noch mit dem Fahrrad in die Oper, weil er diese vier Kinder durchbringen musste. Also, das war die Zeit der 30er Jahre. Also, eine andere Zeit als heute, sage ich immer wieder.
Ja, aber ich bin ja noch viel weiter zurückgekommen dann in der Ahnenreihe. Weil der Ur-Urgroßvater war ein sehr bekannter Ägyptologe, das war der Karl Richard Lepsius.
Ja, und ganz, der wiederum, ganz bekannter, hat ja die ersten ägyptischen Ausgrabungen gemacht. Und von mütterlicher Seite kommt jetzt Oehlenschläger dazu.
Genau, dann habe ich hier auch stehen.
Der dänische Nationaldichter oder Goethe von Dänemark. Also irgendwie, die Gene haben es schon ein bisschen und mitgebracht.
Dann der Fünffach-Urgroßvater und Rektor und Kantor Karl Gotthelf Gläser, der Ältere, den habe ich noch gefunden als Vorfahre.
Da weißt du ja mehr als ich.
Der ist
da wissen Sie ja mehr als ich.
Der ist 1692 geboren, also das heißt, die musikalische Ahnenreihe geht bis ins 17. Jahrhundert zurück.
Das habe ich rausgefunden. Das wusste ich gar nicht.
Na bitte, habe ich gut recherchiert, oder?
Das ist super.
Der Vater hat, das wissen glaube ich viele nicht, der Vater, Ralf Maria Siegel, hatte eigentlich, also der erste Song Contest Beitrag war nicht vom Ralf Siegel, sondern vom Ralf Siegel Senior.
Von so einem möchte. Siegel.
Von einem Siegel.
Telefon, Telefon.
Von der Margot Hilscher, immerhin vierter Platz.
Musik Friedrich Mayer, Text Ralf Maria Siegel.
Genau. 1957, also gleich beim zweiten Eurovision Song Contest in der Geschichte. Er hat auch die deutschsprachige Version vom dänischen Siegerlied 1963 geschrieben.
Ganz war Wiese.
Waren Sie da, danced, genau,
Danze Wiese. Der Sommer ging vorüber.
Genau,
und, im Kopf.
Und sehr gut im Kopf. Waren Sie da schon irgendwie beteiligt als Kind oder als Jugendlicher? Oder
also
Sie,
man muss
können
sagen,
sich erinnern an diese Zeit?
Ich stand, das hat man mir natürlich erzählt, mit 5 Jahren hinter der Bühne im Gärtnerplatztheater und wir haben dann alle erzählt, später sage ich immer, Mami muss tanzen und singen. Also ich bin eigentlich auf der Bühne mit geboren sozusagen. Eltern natürlich beide aktiv bis zum Umfallen. Ingeborg Döderlein, meine Mutter, war sehr erfolgreich im Admiralspalast, im Gärtnerplatz in Berlin und so weiter. Und mein Vater natürlich, der war sogar Theaterintendant, baute das Theater in Köckingen mit auf. Gleichzeitig inszenierte er, ich glaube, Hochzeit nach dem Paradies hier oder was auch immer. Also mein Vater war sehr breit aufgestellt und eben als Komponist. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Und als Textdichter, die Capri-Fischer und ja, der Chianti-Wein und so weiter. Ein super, super Vater und eine fantastische Mutter. Und das ist ein Geschenk, das man wirklich bekommen muss im Leben. Ja?
Aber du die Musik ja nicht, ist in die Wiege gelegt worden.
Du weißt ja nie, wo du reingeboren wirst. Ja, ja? Ja. Und das war mein größtes Geschenk, musische Eltern zu haben und eine unendlich herzlich warme Mutter und ein fantastisch diversiv begabten Vater, nicht, der eben auch noch mehrere Sprachen sprach und der dirigierte und der Intendant war und dann eben textierte und komponierte und Refraingesang bei Bernhard E.T. damals noch. Es gibt noch alte Aufnahmen von ihm, die habe ich übrigens alle, ja. Und das ist einfach toll, das ist eine schöne Zeit. Und das sind natürlich die 30er, 40er Jahre. Und dann knapp nach dem Krieg kam der junge Sohn auf die Welt und der fing natürlich mit 4, 5 Jahren dann auch schon am Klavier zu hämmern an, bekam mit 6 Jahren sein erstes Schlagzeug. Und ich habe mit 8 Jahren schon meine Kinderband, mit 14 das erste Septett, 7 Mann, das Peter-Elversen-Septett mit bayerischen Musikern am Chiemsee. Und dann, ja, dann mit 17 habe ich dann hier im Schüler-Rockband gespielt in München, bis meine Eltern mich endlich in die Welt hinausgeschickt haben, nach England, eben wegen schlechter Zeugnisse auch in die Schweiz. Und dann Volontärszeit in Paris. Ein Jahr habe ich in Paris gearbeitet. Und dann natürlich das Tollste zu einem 19-jährigen Jungen. Nashville, Tennessee.
Oh, wow.
Mit Roy Orbison, den Everly Brothers und den ganzen Country People. Und da schrieb ich meine ersten 40 Lieder. Das glaubt man gar nicht. Und einige Lieder davon werde ich jetzt nach 40 Jahren wieder veröffentlichen.
Oh, wow.
Die habe ich vor ein paar Wochen von einer wunderbaren Frau geschickt bekommen, die plötzlich diese alten Bände ausgegraben hat, die ich 1963 produziert und gesungen habe.
Wo lagen die?
Ja, wo lagen die? In den Archiven von Acre of Rose, dem Publisher von damals, Wesley Rose, ein wunderbarer Freund meines Vaters, der mich dort als praktisch als Volontär aufnahm. Und ich schrieb aber in der Zeit schon 40 Songs in diesem einem Jahr in Nashville. Einer ging um die Welt. It's a long, long way to Georgia. Mit Don Gibson und Vince Hill. Selbst Gunter Gabriels erste Platte. Und ja, und dann kam ich eben zurück nach München. Und dann ging es halt richtig los. Da dachte ich, jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann brauchst du erst mal Jahre, um überhaupt Fuß zu fassen. Ja. Neben so einem berühmten Vater. Ja. Das war nämlich sehr, sehr schwer.
Es war auch ein Druck.
Es war ein besonderer Druck.
Den du dir selbst gegeben hast oder war das auch von anderen? Kam das auch von außen?
Naja, wenn man so mal anschaut in der Geschichte der bekannten Komponisten, Maler, Schauspieler, Bildhauern, was du immer haben willst, der Sohn hat so gut wie nie geschafft. Also von 10.000 vielleicht einer annähernd. Also man kann bei Paloma Picasso noch sagen, sie hat auch noch mit ihrem Namen weiter agieren können. Sonst gibt es Michael Douglas und dann gibt es noch den Kirk Douglas, aber die Söhne oder Töchter von bekannten Persönlichkeiten im Kreativbereich haben es unendlich schwer. Mhm. Es geht überhaupt nicht schwerer. Mhm. Nicht? Und dann habe ich eben versucht, erstmal unter Pseudonym zu arbeiten. Genau. Peter Elversen, Septett schon als junger Spund, habe ich gesagt, wenn ich das Kinder, dann hieß er, wenn ich ein Lied rausgeschickt habe, ach, das ist doch vom Vater, oder muss denn der Sohn nun auch unbedingt komponieren oder textieren, ja? Er musste. Er konnte nicht alles.
Aber dann auch Produzent für andere namhafte Künstler. Also wir haben über Udo Jürgens natürlich gesprochen.
Naja, es fängt natürlich am Anfang an, dass man erstmal komponiert, seine Demos macht und erstmal hofft, dass irgendein Künstler die Lieder überhaupt singt. Und da gab es Gott sei Dank natürlich in dem großen Kreis auch meines Vaters Bekannte und Freunde, die Produzenten waren. Einer der besten Produzenten der damaligen Zeit war Fred Weirich, Vater von dem berühmten Pitt Weirich, der heute Moderator und so weiter ist. Und dem habe ich die ersten Lieder vorgespielt. Dann natürlich den berühmten Gerhard Mendelssohn. Gerhard Mendelssohn, der immer in Wien übrigens sehr viel produzierte. Der produzierte Peter Alexander, Freddie Quinn, Lolita, alles. Und da saß ich dann meistens 2, 3 Stunden im Vorzimmer bei Frau Seibert und wartete, bis ich meine Lieder vorspringen darf. Das habe ich dann auch geschafft. Da ein Lied, sein wahres Gesicht für Torte und ein Buch ohne Seiten für Heidi Brühl und so weiter. Und für Mendelssohn schrieb ich dann für Gus Bacchus und für, wie hieß sie, La Carotta, Rita Pavone. Und irgendwann kam die Ariola und sagte, schreib doch mal ein Lied für Rex Kildo. Sag ich, ja, nur schreiben, das will ich aber selber produzieren. Ja? Eine erste Produktion, die ich dann gemacht habe mit Rex Kildo, war Fiesta Mexicana. Ja, ein Riesenhit. Und dann kommt natürlich auch der Moment, wo man das Glück hat, dass ein fremder Produzent einen Song von einem Komponisten produziert, entweder gut oder schlecht. Und an dem Tag, wo du sagst, das kann ich besser, dann sag ich, kann ich das nicht selber machen. Dann kommt die Aufgabe aber, eben erstmal Künstler zu akquirieren. Du brauchst eine Schallplattenfirma, die sagt, mach einmal, Bur. Und da habe ich das Beste, darum habe ich das jetzt zu Österreich gesagt, den lieben Monty Lüftner kennengelernt, der von der Ariola damals war. Und der hat gesagt, mein Bur, du gefällst mir, du arbeitest für uns, gell? Ja. Und das war ein Geschenk für mich.
Das war schon quasi ein Vertrag.
Das war praktisch schon ein Vertrag. Und dann produzierte ich eben dann Peter Alexander. Ja. Kann man alles in meinem Buch lesen, in meiner Autobiografie. Ganz komplex. Würde jetzt eine Stunde dauern. Aber, und knapp danach Udo Jürgens auch. Nicht? Das war natürlich dann eine große Freude. Ich habe den Udo Jürgens übernommen mit 29.000 Platten. Das letzte Lied, das er gemacht hatte, hieß Vergiss die Liebe nie. Und das scheint nicht so gegangen zu sein. Und mich fragt, Ralf, machst du das? Und ich kannte ja Udo schon aus meiner Kindheit. Weil mein Vater hat ursprünglich Udo Jürgens entdeckt. Als Komponist, da war er in der Schwabinger Zeit, lebte er hier mit Frank Forster und der Panja. Und der Frank Forster brachte den Udo Jürgens damals zu meinem Vater und sagte, schau mal, da ist ein begabter Komponist. Ja. Und hat mein Vater die ersten Lieder mit ihm geschrieben und hat dann auch die ersten Songs, unter anderem Reach for the Stars, an Shirley Bassey verkauft.
Ja.
Später sagte dann Udo, ja, der hat's verkauft. Ja, was heißt, verkauft heißt ja, dass Shirley Bassey gesungen hat. Das klingt immer so, verkauft und verkauft. Lange Rede, kurzer Sinn, Udo kannte ich seit meiner Kindheit, mochte ihn immer sehr, schätzte ihn auch sehr. Und als die Leute dann zu mir kamen, sprich Hans Beierlein, sagte, machst du den Udo? Ich sag, ja, gerne. War aber nicht einfach. Ja? Weil Udo war ja im Prinzip selber Komponist, ja? Hat auch selber viel mitproduziert. Und dann kommst du als Produzent zu dem großen, Gott sei Dank lang befreundeten Udo und musst Grenzen setzen. Sag, das ist gut, das ist nicht gut, das gefällt mir nicht. Und da gibt es eben die berühmte Geschichte, also dann eines Tages mit Michael Kunze zu mir ins Büro kam und sagte, wir haben jetzt neue Lieder. Und dann spielt er mir vor ein Lied, oh, ich habe mich so verliebt in Griechenland, ich habe einen super Song. Ja, Sonja, wach auf, denn es ist schon heller Morgen. Sonja, wach auf. Ich sag, das ist ein schönes griechisches Liebeslied. Das haben wir dann im Studio aufgenommen. Da habe ich gesagt, weißt du was? Das Lied ist so schön. Muss denn das unbedingt Sonja wach aufheißen? Dann kam Michael in das Studio, Michael Kunze. Ich sagte, habt ihr denn hier noch eine andere Idee gehabt? Sagt er, das und das und das und griechischer Wein. Ich sage, lass uns doch griechischer Wein machen. Er sagt, na, der Hans Beierlein hat gesagt, Griechenschnulze wollen wir nicht. Da habe ich gesagt, du weißt du was, wir machen jetzt griechischer Wein, geh nach Hause, mach irgendeine anspruchsvolle, schöne Story, damit es nicht zu schnulzig klingt. Dann kam er am nächsten Tag wieder. Und wir nahmen griechischer Wein auf. Nicht? Also viele, viele Dinge mit Udo Jürgens, ehrenwertes Haus habe ich gemacht, geschieden, ziehe den Kopf aus der...
Eigentlich die größten Hits, kann man sagen. Ne?
Ich habe mit 29.000 Singles übernommen, über 1 Million Alben abgeben müssen, weil dann wollten es mir nicht mehr. Dann habe ich gesagt, jetzt ist er zu teuer, das Single. Weil der kriegt ja auch ein bisschen was davon ab.
Natürlich. Nicht?
Obwohl das als Produzent immer sehr, sehr wenig war. Das wissen die meisten Leute nicht, dass der Produzent praktisch eine harte Arbeit macht. Ja, und im Endeffekt eine kleine Beteiligung bekommt. Die war früher natürlich bei den großen Umsätzen mehr als heute. Nicht? Heute weiß ich gar nicht, wie die Produzenten davon leben, dass sie überhaupt produzieren. Außer sie komponieren, verlegen oder textieren.
Ja, und dann kamen ja auch die Erfolge beim Eurovision Song Contest. Und
naja,
ich habe gerade nachgeschaut, es sind 6 Titel, die in die Top 3 kamen. Und das ist schon, ich glaube, das hat kein anderer geschafft.
Ich sage immer noch, 8 unter den ersten 4.
Ja, okay, so kann man es auch sagen.
Ja, 8 unter den ersten 4.
8 unter, wenn man Irene Shear und Genghis Khan mitrechnet. Ja. Fangen wir mit dem Siegertitel an. 1982, Nicole, mit ein bisschen Frieden.
Siegertitel ist ja leicht anzusagen.
Naja, aber
man muss damit anfangen, an, wo es noch nicht so gut ging.
Nein, da kommen wir auch noch hin, keine Sorge.
Das erste war nämlich erstmal das Sing, Song, Song, Nicholas Humphreys. Da galt der Nicholas Humphreys mit Victory-Zeichen in die Kamera und ich wusste schon, wir sind tot.
Wir haben verloren.
bevor er überhaupt angefangen zu singen.
Ja, aber mir war natürlich, weil da haben wir noch ein bisschen mehr Zeit, dass wir über den Nicole-Sieg einfach sprechen. Wie hast du das damals erlebt, wenn du jetzt zurückdenkst an Harrogate? Ich glaube, Harrogate war das, gell?
Wie soll man das so sehen? Es war eigentlich so, dass wir, man muss es von hinten sehen.
Ja.
Wir hatten 1981...
Fliegt nicht
standen wir da, nein, standen das wir da ja. In wow, in Dublin. Und wir fehlten uns 3 Punkte aus der Schweiz. Und wir hatten eigentlich das Ding eigentlich schon gewonnen und es fehlten nur 3 Punkte. Und wir saßen Hände zitternd da und dann hieß es Tag und 10 und 12 Frankreich. Und da fehlten nur ein paar Punkte aus der Schweiz, dann hätten wir das gewonnen. Um es einfach zu sagen, hätten wir die 3 Punkte damals gekriegt, hätte es wahrscheinlich ein bisschen Frieden und Nicole nie gegeben.
Dann wärst du mit Lennart Beleitis zufrieden
dann
gewesen.
Dann hätten wir dort gewonnen und im nächsten Jahr hätten wir nur zugeschaut und wären nette Gäste gewesen. Also, um es mal so
zu sagen. Du hast ja 1981 mit Nicole auch schon in der Vorausscheidung probiert. Ne? Mit Flick nicht
nein,
so hoch.
Nein, habe ich nicht. Nein.
Das dann habe ich das falsch in Erinnerung.
Der Entdecker von Robert Jung hat damals mit dem Erich Lissmann dieses Lied geschrieben, haben das eingereicht, keiner wollte es haben. Und als die Elektrola es auch abgelehnt hat, kam Robert Jung zu mir, mein ältester Spätzle, leider verstorben, habe ihn geliebt. Verstehen, spielte mir das vor, sag, hör dir das mal an. Ich sag, ja, das gefällt mir sehr gut, wir singen das. Ja, ich habe da so ein Mädchen entdeckt auf so einem Wettbewerb irgendwo im Saarland und ich wollte sie der Elektrola verkaufen, aber die wollten sie nicht haben. Ich sag, lass mal hören, lass mal das Foto sehen. Ich sag, die ist ja nett, lass sie doch mal kommen. Und dann kam sie, lange Rede, kurz mit ein paar angereist und ich sah die aus, ich sag, ja, lass mal, die Stimme. Die Stimme hat mich sofort fasziniert. Ja. Und dann haben wir Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund, rausgebracht. Und jetzt kommt eine lustige Geschichte, die auch Österreich betrifft. Das Lied war 3 Monate in der Schublade. Wir verkauften 600 Stück. Nichts. Mhm. Und eines Tages kam ein Anruf vom Bayerischen Rundfunk. Sagt, wir machen eine Sendung mit dem Blechi Fuchsberger, will dein Lied. Habe ich gesagt, ich habe ein kleines Mädchen, die schicke ich hin. Die gewann das auch gleich. Am selben Tag oder 2 Tage später war ich in Dalli Dalli bei Hanschen Rosenthal damals und traf den Rosenthal und sagte, wissen Sie was, ich habe ein tolles Mädchen. Sagt er, die kenne ich. Ich sage, wieso? Die habe ich gerade gestern im Fernsehen gesehen bei Will dein Lied. Ich sage, haben Sie Lust, die zu nehmen? Sagt, das weiß ich nicht, aber schicken Sie sie mir doch mal. 3 Wochen später bekam ich einen Anruf von der Redakteurin damals, und sie sagte, Ralf, hast du irgendwas, ich nehme dir deine Hornets in die Sendung. Ich sage, wieso die Hornets, die sind gerade 2. geworden. Ja, mit Manneke.
Ja.
Sagt, ich habe was ganz anderes. Ich habe so ein junges Mädchen, die heißt Nicole, die hat den 1. Platz da und da gemacht. Ich sage, wieso rufst du mich überhaupt an? Sagt, ja, die Ment ist ausgefallen. Wir haben die Ment rausgeschmissen. Ich sage, wieso kann doch Marianne Ment, kann man doch nicht rausschmeißen. Doch. Die hat ihr Nachfolgelied woanders gesungen und dann habe ich sie aus der Sendung geschmissen. Jetzt habe ich Platz frei, aber die Nicole kenne ich nicht. Sagte, ruf den Hanschen Rosenthal an, der hat sie schon gesehen. 1 Woche später war sie in der Sendung. 2 Wochen später haben wir 200.000 Stück verkauft. 4 Wochen später war sie bei 400.000.
Und dann war es ein Hit.
Und dann war es ein Superhit.
Und war da schon die Idee, da sie zum Song Contest zu schicken?
Von mir nicht, weil ich dachte, dass ich überhaupt nie wieder einen Platz bekomme, nachdem ich mit Genghis Khan 1979 gewonnen habe, mit Katja Theater 1980 und 81 noch mit Lena Beleitis. Da wollte mich doch überhaupt niemand mehr haben. Unter dem Motto, so macht man sich natürliche Feinde. Und wir waren eigentlich aus der Nummer mental raus, bis wir eines Abends, also im Bernd Meinung und ich bei uns zu Hause saßen im Herbst und sagten, wollen wir nicht doch irgendwas versuchen aus Spaß. Und ich habe ja immer, früher gab es ja sogenannte anonyme Jurys. Da wusste man nicht, von wem was komponiert und von wem was gesungen war. Und ich habe gesagt, Mensch, was machen wir denn noch? Ich sagte, ich habe zwei Ideen, die Idee ist, glaube ich, ganz gut. Peter Pan, lass uns doch das mal die Paola anrufen, die verbindet keiner mit uns. Paola kam, sang das Lied, war im Finale. 2. Nummer, Marianne Rosenberg, Blutchens Kinder, eine der schönsten Nummern. Ich rief die Rosenberg an, sagt Marianne, komm, uns verbindet keine. Sing das Lied, ja, ich komme. Sang, zack, hat sie schön reingewählt, ohne zu wissen, dass es von mir war. Und dann kam eben noch die Tatsache, ich sage, Mensch, lass es doch noch schauen, dass sie vielleicht. Und dann fing ich an, mit Bernd zu diskutieren und ich sage, lass uns ein Friedenslied schreiben.
Es war damals auch die Zeit der Friedensbewegung.
Ein Friedenslied schreiben, das muss aber ein bisschen herzlich sein, das soll nicht da, das muss ein bisschen. Und dann sagt der Bernd zu mir, jetzt sagst du schon zum 20. Mal ein bisschen, dann lass uns doch ein bisschen Frieden schreiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Robert Jung nahm mit seiner Künstlerin Nicole, dann in meinem Auftrag, weil er bei mir unter Vertrag war, 4 oder 5 Titel auf. Und ich fragte ihn, Robert, wir haben ein Lied, macht es dir was aus, wenn wir das noch mit ihr mitmachen? Nein, machen wir ruhig. Also, bin ich ins Studio gegangen, die war gerade da und habe ein Demo gemacht. Und als Nicole das erste Mal das sang, bekam ich einen Heulkrampf, bin in mein Büro hochgegangen, habe gesagt, was immer in diesem Jahr passiert, ich gewinne die Eurovision. Das war sicher. In meinem Kopf.
Das war ganz klar.
Das noch nicht mal veröffentlicht sozusagen.
Ja.
Dann kam die Veröffentlichung, war ja erstmal Rundfunk. Da war es dann teilweise im Rundfunk Platz 6 und so. Da wurden die letzten 12 gewählt. Und dann kam Caroline Reiber und sagte, und nun ein neues Lied von Ralf Siegel und Bernd Meininger. Nicole, ein bisschen Frieden. So, push, dann waren wir in Deutschland. Und wir kamen nach Harrogate. Und da waren so einige Journalisten, die ich schon alle kannte von den Jahren vorher. Sagte, na, lieber Ralf, sagte der Ralf van Kant, dieses Jahr wird es wahrscheinlich klappen. Jetzt warst du zweimal Zweiter, einmal Dritter. Dieses Jahr gewinnst du. Dann sind die Nicole und ich am Samstagabend vor dem Finale nochmal ins Haus zurück runtergegangen. Dann guckten wir uns an, sagen wir, Nicole, heute Abend gewinnen wir. Aber wir sagen es noch niemand. Wir wussten es.
Ja.
Ich wusste es vom ersten Moment, nach all den Jahren, die ich also mit Genghis Khan und mit Lena und mit Katja immer nur Pech hatte. Zweiter ist ja furchtbar, nicht?
Ja.
Johnny Logan, ja, unschlagbar. Ja.
Ja. Ja.
Er kam ja später auch nochmal. Da habe ich dann Lass die Sonne in dein Herz gemacht. Und da sagte mir jemand, sag, rat mal, wer für Irland kommt. Johnny Logan. Ich sage, um Gottes Willen, dann werden wir Zweiter. Werden wir Zweiter, ja. Es gibt unglaublich charismatische
History
Leute.
History repeating.
Der Johnny ist der beste Sänger der Welt.
Ja. Der lebt ja auch bei München jetzt.
Der lebt in München, netterweise mit einer Ex-Mitarbeiterin von mir.
Okay.
Ja, und zwar war das meine Fernsehbetreuerin Tanja Surmann. Sehr, sehr nette, tolle Frau, die war 6-7 Jahre bei mir. Und irgendwann hatte sie ein besseres Angebot von woanders, aber war inzwischen schon mit Johnny liiert. Ich habe ja dann noch ein Duett gemacht mit Nicole und Johnny Blue, mit Nicole und Johnny Logan. Und Johnny, wir sind engstens befreundet und ich liebe ihn heiß und innig und ist einer der besten Sänger der Welt, wirklich.
Aber du hast den Song Contest gewonnen 1982 und dann könnte man ja meinen, damit hat man jetzt den Gipfel erreicht und man hört auf und man schickt nie wieder einen Song zum Eurovision. Aber so kam es nicht.
Die Antwort ist so, wie wenn du dem Boris Becker gesagt hättest, jetzt hast du Wimbledon gewonnen und jetzt kannst du aufhören.
Ja.
Nicht? Das ist natürlich nicht so. Ich habe natürlich gesagt, im nächsten Jahr mache ich nicht mit. Da freuen wir uns, dass die Leute kommen, dass es nach München gekommen ist und so weiter. Man hat es dann nicht mal eingeladen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann noch ein großes Fest gemacht für die ganzen Freunde aus ganz Europa und so weiter und habe mich auch nicht beteiligt und so. Und dann habe ich auch im nächsten Jahr, glaube ich, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber irgendwann, ich war 37.
Der nächste Titel war 1985, Kinder für Luxemburg.
37 Jahre alt, ja. Und dann bin ich ja im Beruf immer gewesen. Ich hatte inzwischen 100 Angestellte, 100 Mitarbeiter, ja, die für mich gearbeitet haben, die also Presse gemacht haben, die einen Verlag gemacht haben, die gesungen haben, was auch immer. Über 100 Leute und 3 feste Tonmeister. Und da musst du auch was machen. Du hast einen Vertrag mit einer Schallplattenfirma, damals auch mit Monty Lüftner, der mir gesagt, Burt, das machst du, da hast du Geld, jetzt produzierst du.
Ja.
Und dann musst du auch was produzieren. Und dann kommt natürlich klar der Gedanke, lass uns nochmal Eurovision machen, ja. Und das war ja deshalb so schön, weil eben anonym eingereicht wurde. Da wurden die Lieder, da saß eine Jury, die haben anonym die Lieder gehört, dann haben sie das rausgezogen, was ihnen am besten gefallen hat. Ja, meine Güte, was passiert 1987? Ich habe 10 Lieder geschrieben in diesem Jahr. Davon wurden 6 ausgewählt von der Jury. Ja, da kriegst du einen Herzschlag. Es war ganz grauenhaft insofern, weil natürlich jeder erstmal schon dachte, was macht denn der Siegel da, wie tut denn der das, wie macht denn das? Gar nichts, es war rein anonym. Ja. Aber wir hatten lauter junge, neue Acts gemacht, die überhaupt kein Mensch kannte. Und unter anderem war eben dann dabei Maxi und Chris Garden. Ja.
Genau.
Dann hatte ich aus Österreich eine bezaubernde Sängerin, Helene hieß die. Und dann habe ich aber noch...
Wie hast du die gefunden, diese jungen Sänger?
Ja, ich arbeite jeden Tag in diesem Beruf seit 50, 60 Jahren, nicht? Und die bewerben sich bei mir, schon mit teilweise 13, 14, 15 Jahren. Und dann sage ich, kommt in 5 Jahren wieder oder kommt in 3 Jahren wieder. Aber lange Rede, kurzer Sinn, 87 zum Beispiel, nicht? Dann hat auch ein Mitarbeiter von mir, da haben wir Wind gemacht. Dann habe ich in Mallorca im Sommer geschrieben, let the sunshine in your heart. Also, was ist das eigentlich eine geile Nummer? Let the sunshine in your heart. Da habe ich das mit Wind aufgenommen. Da habe ich gesagt, da schreiben wir jetzt aber auch nicht meinen Namen drauf. Ja? Machen wir doch unter Werner Zilka und Dings. Dann fahren wir nach Nürnberg mit 6 Künstlern. Und wer gewinnt? Wind. Ja? Katharina Valente steht da, macht das Kuvert auf, sagt, der kleine Bastine und Ralf. wieder ein paar Freunde mehr, ja?
Ja.
Automatic
Friends. Wenn du einen Song komponiert hast, zum Beispiel dieses Lass die Sonne in dein Herz, ja, hast du dann auch schon den Riecher, das ist ein Song Contest Titel, das ist kein Song Contest Titel? Oder gibt es da gar keine Regel?
Also die Grundregel ist einfach. Wenn du in diesem Beruf aktiv bist, hast du Aufgaben. Die Aufgabenstellung ist, wenn du einen Künstler unter Vertrag hast, hast du eine große Verantwortung. Jeden Künstler, den du unter Vertrag nimmst, ist eine Verantwortung. Du bestimmst irgendwie sein Leben, seine Karriere. Hast du einen guten Song, läuft seine Gage, geht seiner Familie gut. Machst du schlechte Songs, geht es dem nicht gut. Also man trägt eine sehr, sehr große Verantwortung. Wenn du jetzt Produzent bist, in jedem Fall. Als Komponist und Produzent ist das auch schwer. Das heißt, du musst ja immer wieder irgendwas Neues machen. Also Peter Alexander habe ich 13 Jahre lang gemacht. Ich bin nachts ins Bett gegangen mit Peter Alexander und bin in der Früh aufgewacht mit Peter Alexander. Danach 23 Jahre mit Nicole ins Bett gegangen und mal morgen aufgewacht. Ja? Du hast den ganzen Tag, das ganze Jahr, denkst du über diese Künstler, mit denen du arbeitest. Das ist genauso, wenn du die Aufgabe hast, einen Film zu machen. Die Musik zu machen. Dann weißt du, der Film ist da, du musst diese Musik machen, diese Richtung, Spannungsmusik beim Krimi und charmante, blumige Musik, wenn du das Traumschiff machst. Ja. Also es ist immer die Aufgabe. Wir haben eine Aufgabe als Profi, als Amateur hast du natürlich mit den Gitarren, schreibst ein schönes Lied, ist was ganz anderes. Ich mache den Beruf von Montag früh bis Sonntagabend. Und das seit 60, 65 Jahren. Wenn mich einer fragt, was machen Sie am Montag? Ja, ich gehe ins Studio, ich gehe in mein Büro. Ich arbeite 6 bis 7 Tage im Jahr, in der Woche, und denke darüber nach, was können wir machen. Und dann sagt man, okay, was mache ich für einen 60-jährigen Peter Alexander? Was mache ich für eine 15-jährige Nicole? Oder was mache ich für einen Rockkünstler? Oder was mache ich für einen alten Mann?
Es gibt ja 2 Gruppen, die zusammengestellt worden sind. Die ja sehr zwei Gruppen, die zusammengestellt worden sind, die sehr legendär sind. Das eine ist natürlich Genghis Khan und das andere Mikado. Wie kam es dazu, diese Leute zusammenzubringen?
Ganz genau. Genghis Khan, um bei der ersten Gruppe zu bleiben, entstand ganz einfach an einem Abend, als ich in meinem Büro saß. Bernd Meininger besuchte mich, wir sprachen über diverse Dinge und ich habe eine Arbeitsweise mit meinen Textdichtern, dass ich sie immer Titel schreiben ließ. Mhm. Bis heute. Das heißt, ich sage Bernd, schreib mir alles, was dir an Titeln einfällt. An Filmen, an besonderen Persönlichkeiten. So. Und dann kamen immer die Zeilen, da stand dann irgendwann drauf Himalaya, dann stand Kublai Khan drauf, dann stand Rom drunter, dann stand Meteor, dann stand Saturn drunter, dann stand irgendwo Genghis Khan und Kublai Khan. Und ich schaue mir diese Zeilen dann an und sag, weißt du was, heute mache ich Genghis Khan. Dann saß ich am Klavier, das hat genau 3 Minuten gedauert, ich habe angefangen zu hämmern, sie ritten, hu, ha, hu, they rode the rider, ching, ching, Genghis Khan, hey rider, go rider, hey, ich sage, das ist gut. So, das ist der Anfang. Der Rest sind Wochen und Monate Arbeit. Das muss erstmal da sein.
Der Funke
entsteht dann und bei mir lustigerweise meistens über den Text, weil ich über den Text eben mehr Aussagekraft habe. Ich habe auch viele Melodien geschrieben mit Johnny Blue. Das hieß mal Mommy Blue. Ich habe es auch Mommy Blue. Ich sage, Mommy Blue gibt es schon. Dann kann man sagen, lass uns doch Johnny Blue machen. Ja? Und dann die Geschichte vom blinden Sänger. Aber ich habe meistens immer erst eine Textidee. Und mit der Textidee ist schon sehr viel gewonnen. Ja. Ich vergleiche es immer mit einem Politiker, der auf die Bühne geht, der sagt, na, gut schaut er aus, was hat er uns zum Song? Ja. Und er sagt, na ja, und der Sänger sagt, wer sagt das? Ja. Und Karel Gott hat eben, Babitschka, und die anderen singen, schwarzes Gold. Das kommt immer auf die Persönlichkeit dann drauf an. Aber das Wichtige ist, glaube ich, für mich immer die Aussage vom Text her, die zu einem Künstler passen muss. Ja? Also wenn ich ihn also jetzt sehe, sozusagen. Wenn ich dich jetzt sehe, mag, dann würde ich sagen, ja. Was könntest du, was würden dir die Leute
was würde denn zu mir passen?
Jetzt, ja, wenn du jetzt lachst, dann würde ich was Freundliches machen.
Und mit Alkis?
Bei ihm würde ich was, sagen wir, sehr Bedachtes machen. Man könnte natürlich sagen, aber er spielt Vater Abraham.
Ja.
Weil er ist es ja echt.
Das passt gut zu ihm.
Vater Abraham war ja nur eine Maske. Ja.
Das also, stimmt.
Schaut so super aus. Echt, so ein Bart lasse ich mir auch mal stellen. Finde ich toll.
Danke.
Einfach toll. Und dass die Schattierungen alle so, einfach super.
Zum Eurovision Song Contest gehören auch Niederlagen, oder? Es gehört auch mal dazu, dass man sich nicht qualifiziert fürs Finale, wie mit vielen Songs
aus San Marino. Das gehört nicht nur dazu, ja? Das ist das Leben. Das Leben ist eine Achterbahn, wie ich immer sage. Und wer immer nur oben ist, der weiß gar nicht, wie schwer es ist, weil nach oben zu kommen, geht irgendwann, aber oben zu bleiben, ist schwer. Und du kannst natürlich nicht immer mit allem rechnen. Es ist ja nicht immer nur der Song, es ist der Text, es ist das Kostüm, es ist das Licht und ganz besonders auch die Kameraführung. Also ein großes Thema beim Eurovision ist die Kameraführung. Nicht? Wenn du eine persönliche Nummer bringst und da, wo die schönste Teil ist, wo dir die Tränen runterfallen, er eine totale macht und 22 Fahnen fliegen, wie es bei mir passiert ist im Falle von Valentina Monetta mit dem besten Song, den ich geschrieben habe, der nicht es geschafft hat, sprich Chrysalide, ja, vielleicht das schönste Lied, das ich in den letzten 10 Jahren geschrieben habe, aber wenn dann am Schluss final nur Fahnen da sind und das siehst du niemand mehr und dann kommt dieser berühmte Rücklauf, ja, diese 15 Sekunden, wo dann die Leute entscheiden und dann siehst du nur irgendjemand da, also es gehört die Kamera dazu, es gehört das Licht dazu, es gehört das persönliche Gefühl an dem Abend dazu.
Tagesverfassung auch?
Wie bitte?
Die Tagesverfassung sozusagen.
Naja, die Tagesverfassung wird vielleicht ein bisschen ausmachen. Die schlimmste Tagesverfassung war eben damals bei Corinna May.
Ja.
Da hatten wir das Problem, dass A, sie blind war und B, wir den großen Fehler machten, ich sage jetzt nicht wer, aber ich habe den nicht gemacht, wir haben gesagt, sie setzt sich eine rote Brille auf, weil sie wollte nie auf ihre Blindheit reduziert werden. Und darauf haben die Leute, wo es Anastasia und alles gibt, nicht gewusst, dass sie blind ist. Nicht? Und wenn sich dann ein Blinder bewegt, wie ein Blinder sich bewegt, und du weißt nicht, dass er blind ist, dann sah es halt nicht gut aus. Also die Tagesverfassung an dem Tag war eben auch, dass sie nicht so gut drauf war, beziehungsweise auch der Chor im Hintergrund rumhampelte wie noch was. Und es war Telefonvoting. Ja, und man darf nicht vergessen, wenn du heute in dem Kopf von 1 Million Menschen der Zweitbeste bist, wie viele Punkte kriegst du dann?
Dann kriegst du 0.
Genau. Ja. Und das ist nämlich immer die Antwort. Ich sage, du kannst doch nicht immer der Beste sein. Der Zuschauer draußen entscheidet sich ja zu 80% oder 90% nur für den, der ihm am besten gefällt. Mhm. Ja, du kannst nicht immer der Beste sein. Aber schon wenn du der Drittbeste wärst, kriegst du 0 Punkte. Ja? Das ist wirklich, das war früher gerechter. Mhm. Weil die Punkteverteilung von 12, 10, 8, die ist zwar sozusagen noch dieselbe, de facto aber nicht. Weil natürlich der Zuschauer sich nur für den Besten gewählt. Wenn du jetzt unter den ersten 3 Besten wärst, dann bist du nicht unter den ersten 3. Weil wenn du nicht der Beste bist, kriegst du 0 Punkte.
Die Jurys gibt es ja jetzt wieder.
Bitte?
Die Jurys gibt es ja jetzt wieder.
Ja, nur partiell.
Naja.
Zur Hälfte.
Halb.
Genau. Ja. Aber ganz was anderes. Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Montenegro, San Marino.
Österreich.
Ja, nee. Was ist mit Österreich?
Was ist mit Österreich?
Wie bitte?
Was ist mit Österreich? Nie ein Song für Österreich geschrieben.
Also, auch schlecht informiert. Natürlich habe ich für Österreich geschrieben, und zwar Waterloo und Robinson.
My Little World?
Nein, und zwar Alles Leib und so ein wunderschönes Leben. Alles Leib und dann wurde Platz 3, damals in Wien. Und ich war sehr traurig darüber, aber...
Also bei der Vorausscheidung dann?
Bei der Vorausscheidung,
ja. Okay. Ja.
Das ja, Direktmandat habe ich nie bekommen, obwohl ich...
Das meinte ich, nie beim Songtest.
Das musst du ja von der Redaktion bekommen, den Direktmandat. Ich habe mal eine wunderbare Nummer geschickt mit einer eurer besten Sänger, aber mir fällt jetzt in der Sekunde der Name nicht ein. Die beste Sängerin von Österreich sowieso.
Na, ich würde sagen Conchita Wurst.
Aber Conchita war ja bei mir.
Ja?
Die war ja 6 Monate... vorher bei mir, ich hatte die eingeladen, ich hatte auch 2 Songs für die geschrieben, war dann unter den letzten 10 noch, aber kam da nicht rein, weil die sagten schon, Wir entscheiden erst am Schluss. Und ich sage, ich möchte aber, dass ihr mir ein Ja oder Nein sagt. Na, sagt er, also wahrscheinlich willst du nicht. Und dann habe ich Maybe mit der Valentina gemacht.
Ah, okay.
Ich habe Maybe für Conchita Wurst geschrieben.
Das wusste ich gar nicht.
Wow. Maybe. Ich habe das für die Conchita geschrieben. Und die fand es auch gut, also er fand es auch gut. Waren bei mir in München und hat ihm gut gefallen. Und das ging so bis in die letzten 10. Und dann war aber Januar.
Ich kann mich erinnern, ich war dabei.
Und dann haben sie diesen wunderbaren Song, den der Zukowski aus der Schublade gezogen hat. Ja. Für die Shirley Bassey. Toll, also ich habe auch ein paar Nummern, die ich gerne aus der Schublade ziehen würde, wenn ich dürfte. Die sind teilweise besser als das, was ich heute schreibe. Die sind auch noch da. Einen mache ich hier gerade.
Ja. Naja, dann können wir gleich über die aktuellen Projekte sprechen. Es steht ja ein Musical an, Zeppelin.
Ja, also man muss das so sehen. Ich habe eigentlich seit 5 Jahren, habe ich so das Gefühl gehabt, dass die Schlagerbranche irgendwie neu besetzt ist mit neuen Leuten, neuen Menschen und so weiter. Neue Produzenten, neue Künstler. Und das ist sehr schwer, weil ich war ja sehr schwer krank. Ich war sehr krebskrank. Ich habe eine schwere Zeit hinter mir gehabt von 2007 bis 10, 12, also 5 Jahre praktisch ausgestiegen. Und ich sage, was machst du denn jetzt? Das sind vollkommen neue Leute. Die ziehen zwar Hut vor dir, aber machen nichts mit dir. Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich das, was ich eigentlich mein Leben lang mache, wollte Musicals. Und ich habe ja viele, viele Musicals versucht, auch geschrieben, teilweise veröffentlicht, aber der große Boom kam nicht. Und vor 5 Jahren kam das große Glück in Brünn, als der geniale Stanislav Moscha ein Musical zauberte aus meinen alten Hits Johnny Blue. Und da stand ich 16 Minuten auf der Bühne Standing Ovation. Das war der schönste Moment meines Lebens. Muss ich mir vorstellen.
Wirklich?
Es war der absolute Wahnsinn. Aha. Am nächsten Tag bin ich aber reingegangen und sagte, pass auf, gestern war ja Premierenpublikum. Und am nächsten Tag war Abo, also das normale Publikum. Dann standen die 15 Minuten, haben die mich auf die Bühne über 15 Minuten applaudiert. Da habe ich gesagt, das ist schön. Du kriegst kein Geld, aber du kriegst Applaus. Ja? Und das ist das Tolle an der Theaterwelt. Und dann habe ich mich so verliebt in diese ganzen Schauspieler und die ganze Szene da mit dem hervorragenden Stanislav Moscha und der grandiosen Hanna Holisova, ja, und so weiter. Und die Hauptdarsteller. Also es war eine solche Freude. Ich sage, das mache ich jetzt weiter. Und kurz darauf haben wir versucht, eine deutsche Demo-Version zu machen von Johnny Blue. Da sind wir noch nicht so weit. Und trafen uns in Berlin. Und plötzlich kam ich auf die Idee, Zeppelin zu machen. Da hatte ich kurz vorher so eine Dokumentation gesehen, als die Zeppeline noch über London flogen und so weiter. Und mich hat das immer schon fasziniert. Ich habe schon vor 40 Jahren einen Song geschrieben, der hieß, wir mieten uns einen alten Zeppelin und fliegen um die Welt. Und da kam ich auf die Idee, das Leben von Graf Zeppelin und dann natürlich inklusive des tragischen Unfalls beziehungsweise Absturz von der Hindenburg.
Also auch das Ende der Zeppelin-Zeitalter.
Ein Musical zu schreiben. Ne? Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich die letzten Jahre so bewegt, und ist eben doch was ganz anderes, als ob du ein 3-Minuten-Lied schreibst oder ob du ein 2,5-Stunden-Musical schreibst, wo du sämtliche Charaktere bedienen musst, musikalisch, textlich, mit einem tollen älteren Autor namens Hans-Dieter Schreb, den ich schätze und liebe. Und dann kommt natürlich dann aber auch die sogenannte, wer produziert, wann produziert man, und da wird das Leben ganz schwer. Mhm. Da wird das Leben im Musical-Bereich schwerer, als ich mir jemals vorgestellt hatte, weil da geht es dann von deren Seiten ums Geld. Ja. Hm. Weil die Künstler verdienen ja alle recht wenig, schlecht bezahlt. Autoren kriegen auch nur, wenn es jahrelang läuft. Aber es ist halt unheimlich herzlich, unheimlich angenehm. Nur Geld verdient keiner. Weil so viele auf der Bühne, einfach dieses große Budget kann nicht bezahlt werden. Ja. Ein Solist, der heute ein großer Star ist, der kriegt zwischen 30, 40 und 50.000 Euro. Das ganze Theater spielt im Schnitt, wo wir jetzt im Festspielhaus in Füssen sind. Ja, wenn die ausverkauft sind, mit einer Durchschnittseinnahme von 50 Euro, das ganze Theater nimmt am Abend 50.000 Euro ein. Davon muss aber alles bezahlt werden. Sämtliche Musiker, sämtliche Chöre, sämtliche Schauspieler, dann die Proben und alles. Und da bleiben natürlich für jeden nur ein paar hundert Mark übrig, oder Euro in dem Fall. Und es ist ein ganz schweres Brot. Und dann geht es halt da wirklich ums Geschäft.
Aber ja, gleichzeitig hat sich die Musikindustrie ja auch dramatisch geändert, nicht? Man verkauft ja keine
Musikindustrie mehr. Ist eine Katastrophe. Es war so lustig, heute war das erste Mal ein großes Aufschrei der Künstler inklusive Helene Fischer und wer da dabei war, weil natürlich über Streaming und über diese ganzen, sagen wir, Absatzmöglichkeiten der Industrie heute, über Streaming, über Spotify, über die ganzen Plateaus, kein Geld mehr reinkommt. Da gibt es noch Pauschalsummen, die werden irgendwo aufgeteilt, aber wenn man sich ansieht, was dann ein Autor oder irgendwas für einen Einsatz von einem Lied bekommt, das sind nur noch Peanuts. Ein Freund war erst kurz da und sagte, schau mal, ich habe gerade bei Spotify, hat man 6000 Mal mein Lied gespielt. Ich sage, super, was hast du gekriegt? Sag ich, ja, 3,25 Euro. Ich sage, das ist ja toll. Wenn sie 60.000 Mal spielen, dann kriegst du 33 Euro. Und wenn sie 600 Mal gespielt, dann kriegst du 300 Euro. Also dieses Leben hat sich fürchterlich gewandelt. Und ich habe schon vor Jahren gepredigt, mach das nicht. Aber es hat derzeit, der Computer wipes natürlich, wie sagt man so, übergeht Rechte, Urheberrechte, was auch immer. Und dann werden Verhandlungen geführt mit YouTube sie jahrelang und keiner sieht Geld oder dann am Schluss Peanuts. Ja. Mhm. Also es ist eine ganz schwierige Zeit für die Kreativen, die live agierenden, denen geht es ja ganz gut. Ja. Also wenn du da ein bisschen erfolgreich bist, ich habe gerade so ein paar Gagen gehört von manchen Leuten, die zwei Liedchen geschrieben haben und live aufsingen, die bis zu 20.000, 30.000 Euro am Abend kriegen. Das ist wunderbar, wenn der Sänger das schafft.
Naja, so macht es zum Beispiel der aktuelle Song Contest Gewinner, der Duncan Lawrence, der hat nur zwei Songs veröffentlicht, ja. Aber in Konzerten singt er 20. Das heißt, live kannst du ihn viel mehr erleben als...
Nein, aber du kannst Geld verdienen.
Und damit verdient er Geld, na klar. Natürlich.
Aber der Komponist und der Textdichter sieht gar nichts.
Ja.
Nicht? Der sieht Peanuts. Und das ist das Problem. Also die sogenannte Kreativschicht wie Michael Kunze, die neuen Michael Kunze, die neuen Meinungen aus Finny Busch oder Fels oder wie ist es, Siegel, wie sie alle heißen, die nicht auf der Bühne sind, sondern im Hintergrund, im Studio arbeiten, komponieren oder textieren, haben eine ganz schwierige Zeit. Um da deinen sogenannten Lebensunterhalt für Familie und Kinder oder Schule zu verdienen, ist unendlich schwer. Das heißt, das machen die Leute höchstens noch halbtags mal irgendwo oder nachts und machen ihren normalen Job, müssen ihr Geld verdienen. Ja. Aber wenn alles, was du halbtags machst oder so nebenbei machst, ist dann auch nicht gut. Oder meistens nicht professionell genug, weil du nicht als Profi machst. Also es ist sehr, sehr schwierig in diesem Beruf, wie sagen wir, Stand die Peter zu Fuß zu fassen. Mhm. Ja. Und das wird eine ganz große Tragik noch werden in ein paar Jahren, weil es die sogenannten freien Autoren gar nicht mehr gibt. Es gibt ja heute auch fast nur noch Singer-Songwriters, also die neuen Kiesingers, Max Kiesingers oder wie sie alle heißen. Oder ihr habt ja die wunderbare Stürmer, ja, die ich so schätze. Aber die sogenannten neuen André Hellers oder die neuen Texte oder rein Komponisten, die werden sich sehr, sehr schwer tun. Und der Beruf wird, wenn du nichts auch gleichzeitig, ist ja nicht jeder, der Komponist ist auch Sänger.
Ja, ja.
Da will ja auch nicht jeder auf die Bühne.
Ja.
Können nicht alle auf der Bühne rumhampeln, ja?
Ja.
Also, aber da überhaupt seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wird sehr schwer werden.
Wir haben zum Schluss immer drei Fragen. Und du
bist... Ich dachte, wir fangen gerade erst an.
sollen wir drei Teile machen, oder?
Ihr seid sehr lustig.
Ja, wir hätten noch genug Fragen, aber wir haben drei Fragen zum Schluss, die werden wir jetzt noch losbringen. Hast du dir den Eurovision Song Contest 2019 angeschaut?
Ja, selbstverständlich.
Und
das ist doch mein Beruf und ich habe ihn gern gesehen. Und der österreichische Vertreter war super.
Ja, Penda.
Der war richtig toll.
Ach so, das ist 2018 wahrscheinlich, was du meinst.
Nein, der war Zweiter oder Dritter?
Das war vor zwei Jahren, ja, der Cesar Sampson. Letztes Jahr, okay. Dieses Jahr haben wir uns nicht qualifiziert.
Ja, weil
die Penda, so ein blauhaariges Mädchen.
Ach, dann verwechsel ich das.
Ja.
Nein, ich habe Israel natürlich gesehen.
Ja.
Aber ich habe den Österreicher so immer noch im Kopf. Also,
der Cesar Sampson.
Ja, super.
Der komponiert übrigens dieses Jahr einen Song für jemanden anderen, hat aber noch nicht verraten, für wen.
Ja? Ich würde auch gerne wissen, für wen, vielleicht kann ich dir noch was schicken. Ja. Nein, also wenn du gar keine Chance mehr hast.
Ja.
Das heißt, unter dem Motto, such dir noch, na, schön gut, Herr Siegel, wir brauchen nichts. Also, das macht einen schon manchmal bedenklich, wenn man sagt, der erfolgreichste Komponist des Landes zu sein. Und so geht es mir in Deutschland gerade. Ja? Wir sagen, wir brauchen sie nicht. Dankeschön, vielen Dank.
Sehr aber nett. Die Frage ist, welcher Song hat dir 2019 am besten gefallen und hörst du heute noch?
Letztes Jahr?
Ja.
Boah, da muss ich jetzt echt drüber nachdenken. Da müsste ich die jetzt nochmal hören, müsste ich mir jetzt nochmal holen.
Dann
kriege ich jetzt komischerweise, das ist so ein bisschen tragisch, weil die Songs alle so ähnlich klingen inzwischen.
Ja.
Die klingen ja alle fast gleich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Australien war, das fand ich ganz hübsch, mit diesem...
mit den Stangen.
Mit den Stangen. Mit den Stangen da, ja.
Ah, ja, das war ja auch wirklich hübsch.
Die hat gut gesungen, ja, da oben, soweit ich mir... Das ist jetzt ein Jahr her. Es ist ja, außer diesem holländischen Song, nicht sehr viel übrig geblieben davon. Und ich weiß nicht, die Zeiten haben sich eben geändert, wenn man sich vorstellt, dass früher dritte und vierte Plätze wie Congratulations oder Bleu, Bleu, L'amour, Bleu, ja, die Platz 4 waren,
wie
um,
1967,
um die Welt gegangen sind. Ja. Ich meine, Genghis Khan ist um die Welt gegangen als Platz 4. Ja. Ich möchte mal sehen, welcher Song heute noch dort von Platz 3 oder 4 um die Welt geht. Ja. Ja, also es war eine andere Qualität und die Problematik, glaube ich, ist heute ein bisschen die mit dabei agierende Industrie und die Vorstellung, dass jeder einen internationalen Hit auf demselben Niveau haben will. Also nehmen Sie sich alle dieselbe Beispiele, mit Ausnahme Moldawien oder so ein paar Länder, und singen alle im Prinzip im selben Frame, also das heißt im selben...
Ja, Muster. Sagt man, Muster.
Wie bitte?
Im selben Muster.
Im selben Muster, ja. Mhm. Es ist, wie sagt man so, Format komponieren. Mhm. Ja, genau. Und das schadet ein bisschen, weil man am Schluss nicht mehr weiß, wer was ist. Und dann kommt natürlich so...
Na, die Hälfte sind schwedisch, ne? Die Hälfte der Kompositionen.
Ja. Naja, das ist die andere Krankheit. Darum habe ich aufgegeben, mich international so gut wie zu beteiligen. Wir sind ungefähr jedes Jahr 350 schwedische Nummern unterwegs. Und ich werde immer wieder rund nach Malta und nach Litauen und nach Aserbaidschan und überall hingeschickt. Und ich habe es ja ein paar Mal versucht in ein paar Ländern. Also mir ist es dann mit San Marino, da hat mir so eine nette freundschaftliche Form und dann die Valentina war ja nun eine super Begabung. Ja. Aber für San Marino Punkte ist genauso schwer wie Österreich.
Ja. Da muss schon was, da muss schon was Tolles da sein.
Ja, das habt ihr ja gehabt. Dann mit der Conchita, die war ja der Wahnsinn. Und ich sag mal, mit Maybe hätten wir auch gewonnen.
Ja.
Die hat immer gewonnen. Ja. Guten Song hätte ich gewonnen.
Gibt es denn eine Anekdote beim Song Contest, die du erlebt hast, die du jetzt so erzählen könntest? So irgendwas
100.
Kleines,
eine Lieblingsanekdote.
Irgendwas kleines, witziges
Lieblingsanekdote
beim Song Contest.
Ach Gott, oh Gott.
Du warst immer genügend.
Da gibt es so wahnsinnig viele Anekdoten, aber ich muss sagen, welche man da raussucht. Also wie gesagt, wie viel Zufälle es allein bedeutet hat, dass Nicole jemals dort überhaupt gelandet ist, nicht? Also wenn die Mente aus der Sendung geschmissen wird, gibt es auch ein bisschen Frieden, nicht? Also nur um ein Beispiel zu nennen. Aber Anekdoten.
Wie war es zum Beispiel, gab es beim ersten Song Contest 74 was dir in Erinnerung geblieben ist?
Mit Iron Shear.
Mit Iron Shear.
Warst du dort?
Vor Ort. Selbstverständlich. In Brighton.
Ja.
Damals war die Kontrolle noch nicht so schlimm wie heute, ja. Nein. Hast du
getroffen damals?
Ich kannte den Manager sehr gut. Die hast du nie gesehen.
Ja.
Die hast du weder bei der Probe noch irgendwo. Die waren da, weg, zack, weg, wohnten außerhalb von Brighton. Und traten dann nur auf, das war sehr, ich habe den Namen jetzt gerade verloren, der mit dem Schnurrbart, der war ganz, ganz netter Typ. Nein, also von Anekdoten, naja, die Anekdote habe ich ja schon erzählt, die wichtigste, wo ich Nicole das erste Mal gesungen habe und ich noch Heulkrampf bekommen habe. Ich meine, das war halt, ich wusste es halt.
Das ist prägend.
Wie bitte?
Das ist sowas, ist prägend.
Das war so, das war einfach so. Mhm. Und das andere war, wie ich dann meinem Mitarbeiter gesagt habe, was, rat mal, wer für Irland kommt. Da habe ich gesagt, sagt der Johnny Logan, ich sag, um Gottes Willen, da wären wir Zweiter. Kauf den Song. Haben wir sofort gekauft und ist so genauso gewesen. Ja.
Ja.
Und dann haben wir uns in Brüssel eben getroffen. Als Brüssel? Ich glaube, es war Brüssel. Oder Göteborg. Brüssel, ich weiß nicht mehr. Und dann treffen wir uns am Samstag nach.
87 war Brüssel, weil 86 hat es
aus
Belgien gewonnen.
Ja. Und dann sagt Johnny, how are you? I say, yeah, great, how are you? I say, you know something? It's either you or me again, but I guess it's you again. Und genau das war das auch so. Weil der hat mir bei Katja schon den zweiten, war ich Zweiter und Johnny war Erster. Und dann kommt er wieder und ich komme mit Lass die Sonne in der Herz. Ich sage, oh Gott, wir wussten, wir werden Zweiter, nicht? Aber was natürlich nicht vergessen war, zum Beispiel die schöne Geschichte, dass wir eben 1980 hatte ich eben zwei Künstler drin.
Ja, Papa war auch noch dabei.
Und, Katja verkaufte mit Platz 2 300.000. Papa Pingouin verkaufte 1 Million.
Ja.
Ja, und war 10 Jahre später oder 15 Jahre später nochmal als Zeichentrick Film mit Piglou Nummer 1 in Frankreich und sogar Nummer 5 in Deutschland. Ja.
Ja.
Also ich hatte auch schon sehr viel Glück manchmal mit vielen Künstlern. Das Schlimmste war wirklich für mich persönlich mit Corinna May. Das tat mir sehr im Leben. Aber ich habe eine schöne Geschichte, ja. Die beste Anekdote war eigentlich, ich fuhr von meinem Büro hier mit einem Taxi zum Oktoberfest. Bat meinen Mitarbeiter, bestell mir mal ein Taxi, steige ins Taxi ein, fahre vom Taxi auf die Wiesen, vorne am Steuer. Ich sage, was ist denn das? Habt ihr einen türkischen Sender? Und er sagt, nee, das ist ein Tape von meinem Freund. Ich sage, ja, und wer ist das? Ich sage, das ist mein Freund Chico, der spielt in einer türkischen Band am Hauptbahnhof hier. Ich sage, das finde ich aber nett. Das gefällt mir irgendwie. Und singt der mal. Ja, ja. Ich sage, ich gebe ihm mal meine Karte. Sagen Sie mal Ihrem Freund Chico, wenn er Lust hat, soll er mich besuchen. Kurze Situation. Eine Woche später darauf besuchte er mich. Der kam rund geballert mit strahlenden Köpfchen rein. Ich sage, möchte ein bisschen geiler Typ, du gefällst mir gut. Ich sage, weißt du was? Ich habe eine Idee. Wir machen dieses Mal mit deinen türkischen Freunden. Du hast so eine Band. Dann habe ich über Wochen lang die türkische Band zusammengesucht. Ja. Wir reicht das ein. Die waren froh, dass wir überhaupt sowas was hatten damals in Deutschland. Ja. Wer gewinnt? Corinna May gewinnt. Ja. Lass die Kinder hören zu. Oder lass die Kinder irgendwann mit den Kindern. Corinna May wird am nächsten oder eine Woche später disqualifiziert. Hör den Kindern einfach zu. Ich sage, oh Gott, wir wurden Zweiter. Also fuhren wir nach Israel und machten Platz 3. Selam, selam, lasst uns gehen auf die Reise nach Jerusalem. So, jetzt kommt's aber. Kommt ein bayerischer Taxifahrer hier an, statt ein türkischer. Gibt's den dritten Platz für Deutschland nicht.
So ist es.
Nicht? So ist das Leben. Es ist alles Schicksal. Ja. Aber mein Wille, aus irgendwelchen Dingen immer irgendwas abzuleiten, nicht, ist eben dann da, dass der türkische Taxifahrer sagt, ich sag, schick mir doch mal deinen Freund her, dann kommt der Freund, dann schreiben wir Reise nach Jerusalem, dann werden die auch noch Zweiter, dann muss die arme Corinna disqualifiziert werden, ja, und dann fahren wir, steige ich in ein anderes Taxi ein, ein normaler, weißt du, bayerischer Taxifahrer, gibt's weder eine Reise nach Jerusalem noch irgendwas.
Also die Chaos-Theorie stimmt.
Das ist das Leben. Ja. Aber ich fahre eben nicht ins Taxi, sondern jetzt gehe ich auf die Wiesn. Ich höre das eben und sage, das ist eigentlich eine Idee. Also das ist die Idee. Sag, warum soll ich nicht mal was Türkisches machen? Das gefällt mir. Ja.
Das ist eine tolle Geschichte.
Ja, es ist eine tolle Geschichte. Ja, toll. Die schlechte Geschichte war, dass ich dann auch noch ein Album mit denen gemacht habe, ja, dass wir auch noch in Istanbul produziert haben und dass wir dann feststellten, dass wir überhaupt nichts verkaufen konnten, weil die ganzen türkischen Läden hier die CDs für 5 Mark verkaufen und der Handel bei uns 13 Mark verlangen wollte und wir überhaupt nichts verkauft haben. Das Album, das Video und alles, glauben Sie mir, hat weit über 500.000 gekostet.
Oh, wow.
Das ist dann die schlechte Seite der Geschichte, wo du nämlich später weißt, sag, she was, aber daher was auch. Unter dem Motto, du siehst kein Geld dafür. Der Grand Prix war auch so viele immer so eine falsche Vorstellung, dass wir damit Geld verdienen. Du kannst damit nicht kein Geld verdienen. Ja. Ich habe 2-mal Geld verdient. Das war wirklich in 40 Jahren mit dem Sieger ein bisschen Frieden und natürlich Genghis Khan, weil Genghis Khan um die Welt gegangen ist. Ja. Aber die vielen anderen Dinger, die ich mache, die 90 anderen Wettbewerbe, die ich gemacht habe, wo wir nicht gewonnen haben, wo wir Zweiter waren, wo wir Dritter waren, selbst die Plätze, wo wir Dritter waren mit Mikado und Surprise, uns haben sie ja nicht mal mit dem Hintern angesehen und mit dem dritten Platz. Jetzt feiern sie in Deutschland, wenn sie Vierter oder Fünfter geworden sind, feiern sie ein großes Fest. Wie wir Dritter geworden sind, stand in der Bildzeitung oben, Siegel nur Dritter, Mikado nur Dritter. Also es ist ein schwerer, schöner, wunderbarer Beruf. Ich möchte kein Jahr davon missen. Ich mache es immer noch mal gern, immer, wenn will mich keiner mehr haben. Aber vielleicht ruft er noch mal aus Österreich, Horst, du kennst Riedl, schreib uns doch ein bisschen Frieden. Er sagt, das haben wir schon, ich schreibe dir was Nice.
Welcher Eurovision Song Contest Beitrag aller Zeiten ist dein Lieblingsbeitrag?
Das ist eine gute Frage, nicht von meinen eigenen Songs. Lass mal meine weg.
Das
ist ja Quatsch.
Ja,
es dürfte aber nicht. Das ist ja Quatsch. Die eigenen hängen einem natürlich, dann muss ich sagen, jetzt ein bisschen Frieden und lass die Sonne in dein Herz. Nein, aber es gab schon, muss ich sagen, unendlich schöne Songs. Ich fand diesen portugiesischen Song unendlich schön.
Amar pelos dois.
Da habe ich auch sofort getippt, dass der gewinnt. Und dann gibt es noch solche in den alten Zeiten noch wahnsinnig schöne Lieder. So in Modunio, Domenico Modunio. ja, Piove und was hatte da?
Volare.
Volare natürlich, ja. Dann gab es natürlich schöne Balladen auch und so. Ja, wunderbar war damals All Kinds of Everything, ja, ja. Remind Me of You. Da, ja. Da, da, di, da, da, di, da, da, da. Ja. Es gab so
viele Lied. Ja. Ja.
Und dann natürlich, meine Güte, Tanze Wiese, die alte Nummer war auch sehr schön. Und toll war auch natürlich Halleluja. Ich weiß, wir kamen nach Israel damals rein. Ich sag, keine Chance. Die gewinnen. Ja, und wie ich die Katharina the Waves gehört habe, waren wir in London. Ich sag, top, die Wette gilt, Busch. Dann, weißt du, mein Freund und Bekannter aus Italien, Gott.
Toto Cotugno.
Toto Cotugno, ja, ich treffe Toto Cotugno, dann komm, ist da, Winscherei. Ich wusste immer, wann jemand gewinnt. Ja. Und ich wusste auch, dass wir gegen Johnny Logan verlieren. Das ist halt so.
Ja, ja.
Es gibt einfach so charismatische Leute. Darum bin ich jetzt, machen sie den Rybak im Moment schon wieder nieder. Wie können die den Rybak wieder schicken? Ja, der ist einfach gut.
Ja,
ja. Und ob der nun konservativ, die Dummheit, immer modern sein zu wollen, das Lied muss gut sein. Der Ausdruck muss sein, der Künstler muss gut sein.
Ich glaube, Amar Pelos Deutsch, der Portugiese, hat das ja bewiesen. Das ist ja ein wunderschöner, zeitloser Song. Ja, ne?
Jenseits von allem, was sonst gemacht wird. Ja. Aber doch lieber mal sowas, und dass die Leute wieder aus ihrem eigenen volkstümlichen Bereich. Ich würde dir den Gabriel geschickt, wenn ich in Österreich wäre. Ja?
Du wirst im ORF ausrichten.
Der ist halt super. Na, der ist halt super. Ja? Ja. Nicht?
Also in dem Sinne, lieber Ralf, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst in unserem kleinen Podcast.
Ich hoffe, ihr habt ja nicht gelangweilt.
Nein, überhaupt nicht. Nein,
ganz im Gegenteil. Ich kann ja stundenlang erzählen.
Ja, das glaube ich. Ja.
Meine Güte,
wir kommen einfach jedes Jahr einmal und machen wieder
so viel Update. So viel erlebt hat in dieser Richtung, da gibt's ja, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Nicht?
Das
sind so viele Geschichten. Ich meine, ich habe, wie gesagt, 25 Beiträge international. Ja. Die Tränen und dieser Stress, den man da hat mit jedem Vorbereitung, mit jedem, bis zum Choristen, von der Maske, bis, was es überhaupt ist, vom Arrangement, das ist so ein Stress und so ein Druck, das kann man sich nicht vorstellen.
Und für all diesen Stress, für all diese Tränen, für all diese Leidenschaft, die du in das Projekt Song Contest reingesteckt hast, sagen wir ganz herzlich, merci, Chérie.
Oh, Chérie, ich sage nicht Chérie, aber ich sage, kommt alle bitte angeflogen oder kommt zum Zeppelin nach Füssen, da bin ich echt stolz drauf, da habe ich drei Stunden Musik vom Allerfeinsten und ich glaube, sehr viel Emotion. Und auch wenn Füssen ist eine Reise wert, außerdem ist es noch gegenüber von Neuschwanstein, da muss man auch mal gewesen sein.
Stimmt.
Also eine Reise nach Füssen mit Neuschwanstein und dem Zeppelin, da werden sich im Herbst alle freuen.
Wir verlinken es in den Shownotes, geht hin und noch einmal merci, Chérie.
Merci, mon cher.
Merci, Chérie. Die kleine Song Contest Geschichte am Schluss. Marco, ich bin mir sicher, du hast irgendwas über Ralf mitgebracht, oder?
Nein.
Oh.
Ich habe nichts zu Ralf Siegel. Da gäbe es tausende Geschichten wahrscheinlich. Aber er hat ja selber so schöne Geschichten, das mit der Marianne Ment.
Oh,
ja,
wunderbar.
Unglaublich. Oder mit das wie eine Taxifahrt zu Reise nach Jerusalem führte. Allein das wären ja schon Geschichten am Schluss. Nein, ich habe etwas Tagesaktuelles aus Österreich mitgebracht.
Okay.
Und zwar einer der ganz, ganz, ganz Großen des österreichischen Fußballs ist zurückgetreten. Und im Rapidstadion hat man ihn abgefeiert und hört ihr das mal an. Und Alkis, hast du etwas erkannt?
Ja, es ist irgendwie so dieser typische Stadiongesang, aber ich kann es jetzt nicht.
Sie singen einen Namen.
Okay.
Andi Marek, Andi Marek.
Ah ja, stimmt, der ist ja zurückgetreten.
Andi Marek oder Andreas Marek, wie er eigentlich heißt, war von 1992 bis 2020 der Stadionsprecher vom Rapid und Er war auch zum Beispiel während der Euro 2008 der Stadionsprecher für die Euro und für die österreichische Nationalmannschaft war er auch sehr oft der Stadionsprecher. Und er hatte eine Krebserkrankung im letzten Herbst, hat dann seinen Rückzug angekündigt und beim Spiel gegen Wattens Tirol am 16. Februar dieses Jahres hat er seinen letzten Auftritt. Er hat blöderweise die Spiele nicht gezählt, weil das war sein 599. Spiel.
Oh.
Und hat dann seinen 22-jährigen Sohn übergeben. Aber jetzt stellt sich wahrscheinlich die Frage, warum erzählst du mir eine Fußballgeschichte?
Du bist im falschen Podcast. Sag's doch gleich.
So wie die Sonja Riegel. Ne?
Genau, von ESC, die Sonja wird das lieben, glaube ich.
Ja, die macht ja auch einen Fußball-Podcast, genau. Nämlich Frauen reden über Fußball. Aber nein, der Grund ist, Andi Marek hatte mal fünf Singles veröffentlicht und ein Album.
Hoffentlich nicht mit solchen Gesängen.
Der Andi Marek trat 1984 in der österreichischen Vorausscheidung des Eurovision Song Contests an und wurde Sechster.
Okay.
Der Song hieß Top Secret und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal rein, oder?
Ich bitte darum. Also spätestens jetzt wäre ich einfach weg. Ich grüße Anita im Burgenland.
Ja, es war kein besonders erfolgreiches Jahr, weil einfach weg von Anita war der Sieger 1984 in der österreichischen Vorausscheidung.
Und der letzte während des ESCs.
Ja, es war wirklich, wobei ja witzigerweise Platz 2 Come Hold Me von Gary Lux, dann in einem Duett mit Gitti, das war dann ein riesen Charterfolg und eigentlich hätte man das wahrscheinlich auch schicken sollen, aber es ist auch jetzt nicht der Burner. Aber eine andere Karriere begann auch 1984.
Wer?
Sie trat auf als Martha Butbul.
Ach, die Jazz-Kitty.
Die Jazz-Kitty hatte ihren allerersten Fernsehauftritt 1984 in der österreichischen Vorausscheidung. Ja, so schließen sich Kreise. Gell? aber Andi Marek sagt selber zu, in die Hitparaden kamen andere, sagt er im Standard-Interview. Mhm. Er erzählt auch, warum er keinen Erfolg hatte im Pop, aber er war ja bei Rapid nicht nur der Stadionsprecher, er war ja wirklich dort angestellt, er war für das gesamte Fanservice und für das Clubservice zuständig, war wirklich ein umtriebiger, unglaublicher Workaholic. Ich hatte öfter bei Rapid zu tun und jeder kennt ja seine Stimme und ich glaube, wir hören uns einmal noch an, wie ihn wirklich jeder kennt. Also mit diesen Stadiongesängen hatte er dann eindeutig mehr Erfolg als Schlagersänger.
Also ich, rein vom Gefühl her kann ich mir vorstellen, dass da irgendwelche Frauen in rosa oder schwarzen Kleidern mit riesigen Hüten so sehr merkwürdige Tanzbewegungen im Hintergrund gemacht haben. Also man kann sich das lebhaft vorstellen, das waren die 80er.
Wir werden ein YouTube-Video unten verlinken in den Shownotes, wo man sich dann die ganze Pracht dieser Songs anhören und ansehen kann. Das Lustige ist, das wird dir jeder bei Rapid bestätigen und ich habe es auch mal versucht. Wenn du ihn darauf angesprochen hast, lieber Andi, du warst doch einmal bei der Vorausscheidung des Eurovision Song Contest. Wie glaubst du, hat er reagiert?
Ich glaube, du bist dann aus dem persönlichen Umfeld entfernt worden, ja. Mit Ordnern.
Es war ein No-Go. Man durfte nicht darüber reden. aber trotzdem auf diesem Wege auch seitens aller Song Contest Fans alles Gute für dein restliches Leben, lieber Andi.
Und?
Merci, Chérie.
Missing Link.